Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter Freunden mit Bernhard Lassahn. Ich freue mich sehr, dass ich zu diesem Gespräch Frau Dr. Kerstin Steinbach begrüßen kann. Wir mussten ein paar technische Hindernisse überwinden, doch es klappt. Und ich begrüße jetzt ganz herzlich Kerstin Steinbach. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Lassahn. Freue ich mich auch, dass das jetzt klappt.
Ja, das freut mich wirklich. Und wir können ganz offen miteinander reden, liebe Hörer, denn dies ist hier Radio und nicht Video.
Ja.
Wir reden nämlich über Bilder, aber wir zeigen sie nicht vor. Denn das könnte Probleme geben. Mhm. Aber darüber reden können wir. Wir reden offen über offenherzige Bilder.
Mhm.
Vielleicht erinnern Sie sich an den Roman von Norman Mailer, Die Nackten und die Toten. Nicht, dass Sie den gelesen haben sollten, aber Sie erinnern sich an den reißerischen Titel, Die Nackten und die Toten. Stellen Sie sich vor, der Roman hätte einen ganz anderen Titel gehabt und hieße Die Unbekleideten und die Verstorbenen. Sie merken den Unterschied. Auch wenn man nur über Bilder spricht, kommt es darauf an, wie man über diese Bilder spricht, in welcher Tonlage und mit welcher Absicht. Und ich spreche heute mit Kerstin Steinbach über Bilder von unbekleideten Menschen, die durchaus lebendig, ja sogar lebensfroh wirken.
Mhm. Das freut mich.
Und ich vermute, dass Ihre Absicht darin besteht, uns zu zeigen, dass es mal eine bessere Zeit gegeben hat, die man an dem besseren Umgang mit den unbekleideten, lebensfrohen Menschen erkennen kann.
Ja, das haben Sie jetzt sehr schön formuliert. Es ist ja auffällig, dass Bilder aus der besseren Zeit praktisch völlig verschwunden sind. Ich habe das ja etwa zeitlich eingegrenzt, 1965 bis 1975.
Ja.
Und es war tatsächlich eine Zeit, in der die öffentliche Nacktheit sich Bahn brach.
Mhm.
Keine Feministin schmierte darüber in dieser Zeit. Wenn es Zensurakte gab, dann ging das immer von offenen Reaktionären aus. Und ansonsten brach sich die Nacktheit sozusagen Bahn.
Ja.
Und diese Bilder aus der besseren Zeit, die sind verloren. Fragen Sie mal jemanden aus der Zeit, der sie erlebt hat. Da kommen nur ganz komische Berichte. Das ist alles ein bisschen hölzern und farblos. Und das eigentliche Wesen wird aber nicht benannt.
Mhm.
Und was in öffentlichen Medien kommt, das hat immer so einen pejorativen Unterton. Ich sage jetzt mal so Stichwort Sexfälle. So wird das ja immer aufgegleist. Das heißt, dass immer ein bisschen so was Abwertendes damit reinkommt. Aber den Geist der besseren Zeit, und den hoffe ich mit meinem Buch ausgegraben zu haben, der kommt an dieser Stelle nicht drüber.
Ich sag mal, wie das Buch heißt. Es heißt, Es gab einmal eine bessere Zeit, ... 1965 bis 1975. Mhm. Und der Untertitel heißt, die verhassten Bilder und ihre verdrängte Botschaft. Und dieses Motiv bessere Zeit, das Sie eben gerade auch wieder erwähnt haben, findet man auch in dem anderen Buch, was ich habe, das heißt Rückblick auf den Feminismus. Da ist auch von einer besseren Zeit die Rede. Die bessere Zeit war nämlich die vor dem Feminismus.
Genau. Ja. Man kann es auch so sagen, die Feministen waren die Totengräber der besseren Zeit. Und zwar von Anfang an, das ist ja der Untertitel vom zweiten Buch, eine Lüge gegen Gleichheit, Logik und sexuelles Vergnügen. Also die beiden Bücher gehören zusammen,
ja.
Auch inhaltlich natürlich.
Genau, das eine Buch, nämlich Rückblick auf den Feminismus, das habe ich schon länger und da heißt es zweite Auflage. Das hat mich daran erinnert, dass es so um 1840 herum mal einen Trick gab, um die Zensur zu umgehen. Da hat man in die Bücher reingeschrieben, zweite Auflage, obwohl es gar nicht die zweite Auflage war, weil dann alle dachten, ach so, dann ist die erste Auflage ja wohl durch die Zensur gegangen. Aber so war es in dem Fall nicht.
Nee, so war es in dem Fall nicht. Und ich würde gern, wenn Sie gestatten, ganz kurz nochmal umreißen.
Ja, bitte.
Was denn die bessere Zeit ausgemacht hat, die ist ja nicht vom Himmel gefallen und auch nicht auf mysteriöse Weise wieder in diesen entschwunden, sondern da gab es auch entsprechende gesellschaftliche Gründe.
Mhm.
Und ich will aber nochmal ein bisschen dieses Lebensgefühl charakterisieren, weil ich sicher bin, dass das in märchenhafte Ferne gerückt ist. Also es war eine Zeit des geregelten 8-Stunden-Tags für gute, harte D-Mark statt schlappe Teuros.
Mhm.
Es war eine Zeit, in der ab 1970 BAföG nicht zurückgezahlt werden musste. Zeit der Vollbeschäftigung. Das heißt, jeder, der wollte, konnte arbeiten und konnte Geld verdienen, konnte sich mit 18 die Fahrerlaubnis leisten. Da hat man drauf gespart.
Mhm.
Ein kleines Auto kaufen, Spritztouren machen, ohne dass irgendein grünes Verzichtgeschrei im Ohr war. Und man konnte sein Leben genießen. Man konnte seine Nacktheit genießen und konnte sexuelle Experimente machen. Angstfrei und ohne Drohung und natürlich mit dem dem Effekt, dass entsprechende Sexualstörungen, die sehr, sehr viele Leute ja aus dem Familiengefängnis mitbringen, ausheilen konnten.
Mhm.
Also ich sag noch mal, eine Zeit, in der Bilder mit nackten Menschen auf Plakaten zu sehen waren, ohne dass eine Feministin die Brustwarzen abgekratzt hat, ohne Gekreisch, Objekt, Sexismus und was heute alles kommt, wenn er eine schöne nackte Frau auch nur sieht. Und was richtig ist, es waren viele Bilder schöner, nackter Menschen und es waren vor allem Frauen und das war das Gute daran.
Ja, und die Zeit von 1965 bis 1975, die gilt für jemanden wie mich auch als die goldene Zeit der Popmusik.
Mhm.
Nicht nur, dass wir Vollbeschäftigung hatten und das BAföG nicht zurückgezahlt werden musste, das sind Argumente, die in Ihren Büchern immer wieder auftauchen. Mhm. Aber es gab auch so etwas wie einen Zeitgeist, der durch die Musik geprägt wurde. Es gab in der Zeit die Pille, es gab in der Zeit den Mini-Rock und es gab in der Zeit die Oben-ohne-Mode. Also die Nacktheit war nicht nur an Badestränden zu finden, die gab es in der Werbung. Die gab es in der Kunst, im Theater. Es gab auch zweifelhafte Filme. Und es war insgesamt eine sehr bewegte Zeit.
Ja, also vielen Dank. Sie ergänzen ja praktisch meine Darstellung. Klar, auf Popfestivals konnte man nackt sein, jedenfalls immer wieder.
Ja.
Die Werbung war entscheidend, weil das ist natürlich eine Ermutigung. Das sind ja Leute wie du und ich. Und wenn ich dann in der Werbung für schöne große Badewannen, nackte Menschen sitzen sehe, dann kann ich mir das ja vielleicht auch erlauben, ist die Botschaft. Natürlich der Minirock. Man muss das auch vor dem Hintergrund sehen, dass die bessere Zeit auf die Adenauerzeit folgte und in der Adenauerzeit buchstäblicher Sexualmief herrschte. Ich glaube, auch darüber besteht wenig Vorstellungskraft inzwischen. Es wird ja immer mit Wirtschaftswunder schön geredet. Aber da mögen vielleicht doch noch ein paar Stichworte fallen.
Mhm.
Die Befreiung, die bessere Zeit gebracht hat für so viele, ist natürlich vor dem Hintergrund verständlich und verständlicher, dass es mit dieser alten Zeit aufräumte. Vielleicht nochmal zur Adenauerzeit. In der Adenauerzeit wurde Homosexualität verfolgt.
Ja.
Die Abtreibung war strafbar. Jede Nacktdarstellung wurde zensiert. Da gibt es heute noch die Zentrale für jugendgefährdende Schriften. Die zensierte in dieser Zeit jede Nacktdarstellung. Man erinnert sich vielleicht ein bisschen an diesen Film Die Sünderin. Aber das ist ja nur ein Beispiel.
Mhm.
Und was nicht zu vergessen ist, erst 1968, 69 bei der Sexualstrafrechtsreform ist der Kuppelei-Paragraph abgeschafft worden.
Ja.
Und Kuppelei von Hitler übernommen, bedrohte alle diejenigen mit Gefängnisstrafe, die unverheirateten Räume zur Verfügung gestellt haben, sei es Hotelräume oder auch im Privaten. Und das ist natürlich ein Damoklesschwert, was über jeder sexuellen Selbstempfindung steht. Und dieser Mief, dieser Adenauer-Mief, muss sich das wirklich so vorstellen wie in Saudi-Arabien, in so einem islamischen Land, der ist in der besseren Zeit abgefallen. Und ich denke, diese Befreiung sieht man diesen Bildern an.
1965 ist auch deswegen besonders, weil es 20 Jahre nach 1945 war. Das bedeutet, diejenigen, die nach dem Krieg geboren wurden, waren jetzt volljährig.
Ja.
Die waren keine Kinder mehr, die zwischen Ruinen rumliefen. Die waren jetzt volljährig und die fragt ihre Eltern, was habt ihr eigentlich damals angerichtet?
Genau.
Die hatten also eine ganz andere Stimme, das zu fragen.
Ja.
Und 20 Jahre ist auch die Zeit, in der Verbrechen verjähren.
Ja.
Streng genommen hätte man 1965 sagen können, Schlussstrich, die Verbrechen sind verjährt.
Hm.
Das hat man aber nicht gemacht. Man hat gesagt, eigentlich war 1949 erst der Krieg zu Ende, die Verjährung, die tritt erst 1969 ein. 1969 hat man gesagt, nee, das können wir eigentlich auch nicht machen. Dann tritt die Verjährung erst 1979 ein, hat man nochmal 10 Jahre draufgegeben. Und dann die vorher die Fernsehserie Holocaust. Und dann hat man gesagt, ach nee, die Verjährung, die lassen wir ganz weg. Nichtsdestoweniger, obwohl die Verjährung nicht stattgefunden hatte juristisch, gab es eine Stimmung, als hätte sie stattgefunden. Es war eine Unbefangenheit und eine Unbelastetheit der Jugend da, weil diese Jugendlichen, die nicht nur geschlechtsreif waren, sondern auch schon volljährig waren, die konnten von sich sagen, damit habe ich nichts zu tun.
Ja.
Das gehörte auch zum Lebensgefühl.
Ja, das ist soweit richtig und es ist natürlich auch ein Triumph, wenn man als Jugendlicher seinem Vater, der einen die ganze Zeit gegängelt und gequält hat, man darf auch nicht vergessen, in der Adenauerzeit wurde geprügelt.
Ja, auch in der Schule noch.
Auch in der Schule noch, wenn man dem sagen kann, Alt-Nazi, halt's Maul, um das mal etwas deutlich auszudrücken. Und ich denke trotzdem nochmal, Stichpunkt Verjährung, es ist ja so, dass nach 1945 in Westdeutschland die Altnazis in Amt und Würden gehievt wurden. Denken wir an die rechte Hand von Adenauer, das war Herr Globke, der war Mitverfasser der Nürnberger Gesetze. Denken wir an Lübcke als KZ-Baumeister. Denken wir an Kiesinger, der ja die Ohrfeige bekommen hat, der hochrangig im Propagandaministerium saß. Also die Altnazis sind ja in Amt und Würden gehievt worden, recycelt worden unter Adenauer, natürlich für einen US-Gnaden, sonst wäre es nicht gegangen. Und es war natürlich ein Triumph den Eltern, die sozusagen die Mitläufer der Zeit waren, aber auch den entsprechenden politischen Repräsentanten, das um die Ohren zu hauen.
Ja, und was konnte man jetzt?
Ja, und das war gut so.
Weil man selber frei davon war, als Mittäter mitschuldig gewesen zu sein.
Und genau so ist es.
Ja. Also es gab eine Stimme, die klagen konnte und dazu auch berechtigt war.
Ja, oder sagen wir mal Anklagen auch und auch völlig zu Recht. Und das verband sich ja durchaus auch mit weiteren politischen Stellungnahmen. Und da war ja die Zentrale in der besseren Zeit die Parteinahme für die Vietnamesen gegen die amerikanischen Invasoren. Das war sicher ein entscheidender politischer Motor, der die bessere Zeit unterlegt hat.
68, das kennzeichnet auch den Vietnamkrieg. Mit 68 verbinden wir Benno Ohnesorg und mit 68 verbinden wir auch das Musical Hair, wo die Leute nackt auf der Bühne stehen und singen Let the Sunshine In. Auch der Film Woodstock war zensiert, weil da nackte Menschen zu sehen waren in dem Dokumentarfilm. Auch das verbinden wir mit dieser besseren Zeit. Und ich habe das vorhin mit dieser Zensur absichtlich angesprochen. War ja nicht nur so, dass es diese Zensur gab in der Adenauer-Zeit vorher, sondern es gab auch diese Zensur später. Und auch ihre Bücher sind nicht geschont worden. Man kann vielleicht in dem Fall nicht von Zensur sprechen, aber es gab Gegenwind gegen diese Bücher, und zwar gegen beide.
Ja, das kann man wohl so sagen. Jetzt machen wir natürlich einen Zeitsprung, kommen dann vielleicht nochmal auf die bessere Zeit zurück und auf die Totengräber.
Die Totengräber waren diejenigen, die die Zensur durchgesetzt haben.
Genau, genau. Wenn Sie mich jetzt fragen, das sind einfach nur zwei Beispiele. Ich kann meine Bücher praktisch in keinem Medium anzeigen. Bezahlte Anzeigen werden grundsätzlich nicht angenommen, auch vom Ariman Verlag jetzt insgesamt. Da besteht also Anzeigenzensur. Das ist eine Art moderne Variante der Bücherverbrennung. Das ist das eine. Und das andere ist, dass auch die Ankündigungsplakate für meine Vorträge zu den Büchern regelmäßig zensiert wurden. Also die letzten, die ich gehalten habe, das ist etwa 10 Jahre her, weil inzwischen auch Raumverbote auf der Tagesordnung stehen und man gar nicht so einfach sprechen kann. Aber vor 10 Jahren habe ich sowohl in München als auch Mainz gesprochen und die Veranstaltung wurde von Ariman beworben mit dem Titelbild des ersten Buches, zweite Auflage. Und da ist ja dieses sehr, sehr schöne Sterntitelbild drauf, wo die schöne nackte Frau am Strand langläuft. Und genau dieses Bild, was ja der Buchtitel ist, war auf den Werbeplakaten und in beiden Fällen wurde zensiert mit der Begründung, zu unbekleidet und es würden die Geschlechtsorgane zu sehen sein.
Die sekundären in dem Fall.
Das ist inzwischen Standard.
Und dabei waren es ja Bilder, die vorher offiziell waren.
Eben, das ist ja der Punkt.
Ist ja nicht so, dass diese Bilder jetzt neu und spektakulär gemacht wurden.
Nein.
Das sind praktisch Dokumente gewesen.
Ja, genau so. Die habe ich ja ausgegraben und in beiden Büchern, denke ich, auch sehr viele schöne nochmal gezeigt. Ich gucke sie auch selber mal wieder gerne an, weil das in solch Ferne gerückt ist. Und das waren vor allen Dingen der Stern seiner Zeit, der sehr, sehr viele schöne Nacktbilder hatte, nicht weil sich der Stern in der besseren Zeit sozusagen als Speerspitze der Freiheit verstand, sondern weil er die Stimmung im Volk aufgreifen musste.
Und die Stimmung war so.
Und die Stimmung war so. Denn die Bilder, die ja da abgebildet wurden, das waren ja, wie ich sagte, Leute wie du und ich am Strand, auf dem Popfestival. Es gab Auftritte von Charlotte Murmann, die ein Oben-Ohne-Konzert mit ihrem Cello gemacht hat. Oder Hundertwasser, der seine Architekturvorträge nackt gehalten hat. Da habe ich ja ein paar Bilder ausgegraben. Es gab in der Kunst und in der Oper Nacktheit.
Selbst Misswahl gab es nackt.
Ja, gab es.
Und Schwimmen, Sportschwimmen.
Auch das, ja. Und sogar im Fernsehen. Ich habe ja auch ein Bild aus dem dänischen Fernsehen in dem Fall ausgegraben, wo so ein Nacktballett gezeigt wurde, explizit mit der Maßgabe, dass man auch Kindern, die das sehen sollten, ein ungestörtes Verhältnis zu ihrem Körper ermöglicht. Und das ist ja heute auch so. Ein nacktes Kind wird man heute im Internet immer zensieren, schon wenn man seine Kleinen am Strand fotografiert, läuft man schon Gefahr, wegen der Kinderschänderei angezeigt zu werden, um das mal deutlich auszudrücken. Auch das ist ein Verdienst der Feministen, die ja dieses Sexualstrafrecht und die Verschärfung installiert haben. Das ging ja von Amiland aus und wir haben inzwischen hier wirklich ein islamoides Sexualstrafrecht.
Und da komme ich nochmal auf den Untertitel zurück. Die verhassten Bilder und ihre verdrängte Botschaft. Mhm. Wer ist eigentlich derjenige, der da hasst und warum sind die so verhasst? Und was ist die verdrängte Botschaft?
Also die verdrängte Botschaft ist, dass es ein Leben vor dem Tod geben kann, dass es eine Lust sein kann zu leben, dass man sich nicht für seinen Körper schämen muss, dass man sich auch nicht für seine sexuellen Wünsche schämen muss, sondern natürlich danach gucken kann, dass man sie auch verwirklicht. Kurz gesagt, die Humanisierung der Sexualität, das heißt, alle Beteiligten haben ausschließlich ihre Lust im Auge und ihre Befriedigung im Auge und alles andere, also Erpressung, Vorteilsheischerei, also Formen von Prostitution bleibt außen vor. Das ist das Programm und das haben die Feministen vom ersten Tag an gehasst.
Man sagt ja, wenn man über Pornografie spricht und sich fragt, was ist Pornografie, die Antwort wäre so, Pornografie erkennt man, wenn man sie sieht. Und wenn ich jetzt nach dieser Formel vorgehe und mir die Bilder angucke, dann sage ich, das ist keine Pornografie.
Nee, ist es auch nicht. Ich denke, das sieht auch jeder sofort. Die Personen sind entspannt. Sie rollen sich an ihrem Körper im guten Sinne. Und sie sind frei von Bedrohung. Das ist auch ganz wichtig, denn man möchte nur nackt sein, wenn ein bedrohungsfreies Betätigungsfeld dafür ist. Das Gleiche gilt natürlich für die Sexualität. Aber das zeichnet ja gerade die Bilder aus, dass sie die Botschaft vermitteln, dass das möglich ist. Und damals mussten die Reaktionäre, bevor die Feministen kamen, dazu erstmal schweigen.
Was ich als Formel aus diesem Buch rausgelesen habe, was ich jetzt mal als Formel zitiere, dass die Bilder etwas auszeichnet, was sie so bezeichnen: Es ist Lustsuche statt Geldsuche.
Genau. Das haben Sie sehr gut rausgelesen, genau das ist es. Was ist der Kern des Feminismus? Ich sage das mal grundsätzlich. Die Schwarze hat ja 1975 den kleinen Unterschied, das ist das programmatische Erstwerk, herausgegeben. Mhm. Was ist ihre Grundthese? Der vaginale Orgasmus ist ein Mythos. Der heterosexuelle Geschlechtsverkehr ist ein, Zitat, in sich gewaltsamer Akt und für Frauen grundsätzlich unlustvoll. Das ist ihre Aussage. Sie erklärt damit praktisch die Frauen zu weiblichen Sexualkrüppeln. Ganz in den Spuren von Thomas von Aquin, der behauptete, Femina est mas occasionatus, also die Frauen sind verunglückte Männer. Jetzt kommt's aber, wenn diese bösartige These stimmen würde, dann dürfte es doch eigentlich nicht schwer fallen, aus der Sexualität auszusteigen, denn keiner muss ja sexuell verkehren, wenn es ihm keinen Spaß macht. Aber was er dann sollte, ist von eigener Arbeit leben, das heißt sein eigenes Geld verdienen. Und das ist genau die Quintessenz, die die Feministen nie bringen, Schwarzer nie. Aber das ist die logische Folgerung aus ihrer Aussage. Denn wenn man keinen Spaß hat, fällt es einem nicht schwer, auf Sexualität zu verzichten. Aber arbeiten muss man dann. Und das spricht sie nicht aus. Und damit ist genau der Kern des Feminismus benannt. Das sind Formen von Prostitution. Also ich mache es etwas grob. Wenn schon keine Lust, dann wenigstens Geld für Beine breit.
Sex ist Arbeit, ist auch zitiert auf dem Cover des Buches Rückblick auf den Feminismus und auch Lohn für Hausarbeit.
Ja.
Ja, Hausarbeit, Sachen, die man sowieso machen muss, die sollen dann bezahlt werden.
Ja, und vor allem auch nur für eine Seite. Also ich meine, auch ein Alleinstehender putzt sein Klo oder was man so machen muss und verlangt das nicht. Aber dieser Parasitismus in dieser aggressiven Forderung, es wurde ja damals von dieser Courage-Fraktion vertreten.
Courage ist eine weitere Zeitung. Wir müssen kurz zurückblenden. 1977 gab es die Emma und wenig später die Zeitung Courage.
Genau.
Das war die hohe Zeit des Feminismus. Da gab es mehrere Zeitungen und Verlage.
Genau. Gut, das ist nochmal sagen.
Und Frauenhäuser. Und es gab den Paragraph 218, der abgeschafft wurde. Und es gab die Scheidungsgesetze, die durchgesetzt wurden. Denn damit wurde die Hausarbeit doch bezahlt, und zwar von den geschiedenen Männern.
Sie haben recht. Vielleicht nochmal zwei Sachen zur Courage. Also die Schwarze hat diese These aufgestellt des weiblichen Sexualkrüppeltums, aber vor der Konsequenz hat sie sich gedrückt und das haben dann die Truppen der Courage-Fraktion ausgesprochen. Also die haben offen für Prostitution plädiert und offen für Lohn für Hausarbeit, aggressiv. Da konnte sich Schwarze dann so ein bisschen zurücklehnen. Das ist praktisch nur die andere Seite der gleichen Medaille. Der eine gibt die Stichworte, der andere das Ergebnis. Wenn Sie sagen, wer zahlt den Lohn für Hausarbeit, dann muss man ja insgesamt sagen, dass inzwischen gigantische, ich sage jetzt mal, Mutterkreuzprogramme an der Tagesordnung sind. Alle Ledigen und Alleinstehenden zahlen viel, 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 viel mehr Steuern für Familien- und Mutterschaftsförderung.
Mhm.
Ich habe meine Zahl, die habe ich auch im Buch, so leicht kommt man an solche Zahlen gar nicht ran, dass vom gesamten Bundeshaushalt immer in 100 Milliarden jährlich umverteilt werden zugunsten von Familie und Mutterschaftsförderung. Damit ist natürlich der Lohn für Hausarbeit umgesetzt. Mhm. Unter ein bisschen anderer Überschrift natürlich.
Ja, und ich hatte es gesehen, umgesetzt ist er durch die Scheidungsgesetze. Die Männer werden ja nicht wirklich geschieden. Sie müssen ja auch nach der Scheidung noch als geschiedener Ehepartner, was eigentlich ein Widerspruch in sich ist, weiterhin Zahlungen leisten.
Ja.
Auch wenn sie nicht mehr in den Genuss dieser Leistungen kommen, die für diese Zahlungen erbracht werden.
Ja, damit haben sie genau dieses sexuelle Dienstleistungsverhältnis deutsch benannt. Es ist ja eklig. Aber sagen wir mal so, in der besseren Zeit, das war ja das Gute dran, die Heiraterei hat abgenommen. Wenn jeder sein eigenes Geld verdienen kann und sich schöne Sachen leisten kann, dann kann er sich auch eine eigene Wohnung leisten. Und dann kann man natürlich auch einladen, wen man möchte. Und wenn man sich nicht mehr verträgt, dann geht man halt wieder auseinander.
Mhm.
Dass die Scheidungsgesetze etwas gelockert wurden in der Bundesrepublik, das war ja die Tendenz der besseren Zeit. Nicht nur, dass weniger geheiratet wurde.
Mhm.
Auch Pornokonsum ging zurück, denn man muss ja nicht Pornobilder angucken, wenn man ein angenehmes Sexualleben hat. Also, verstehen mich recht, man kann das machen, das jedem unbenommen, aber es ist ja eine statistische Frage. Und wenn man ein erfülltes Sexualleben hat, dann wird man im Durchschnitt darauf nicht angewiesen sein.
Und es ist der Unterschied, wenn man sich nackte Menschen anguckt am Baggersee oder in einer Piepshow, dass in einem Fall bezahlt werden muss dafür.
Mhm.
Also das Geld macht den Unterschied.
Ja.
Ich will mal ein Zitat vorlesen aus dem Buch, um zu zeigen, welcher Stil hier gepflegt wird. Ich trage es ein bisschen theatralisch vor. Ich finde, daran kann man einiges sehen. Sie schreiben über diese bessere Zeit und über diese Nacktheit, die nun Durchbruch gefeiert hatte. Da schreiben sie: Die Nacktheit hatte ihre Schmuddelecke verlassen, die nicht ganz gut riechenden Winkel der Schwächlichkeit und der roten Ohren, die kaum mehr erhoffte Offensive der Menschenwürde ohne doppelten Boden war überraschend und überrumpelnd eingetreten. Die reaktionären Ratten waren vorerst in ihre Löcher geflüchtet und brauchten einige Zeit für ihre feministische Metamorphose. So. Und jetzt interpretiere ich mal diesen Text. Man hat das Gefühl, dass hier zwei verschiedene Stimmen sprechen. Als würde die Autorin Kerstin Steinbach einerseits Flöte spielen und andererseits auf die Pauke hauen. Als könnte sie also verschiedene Tonlagen einnehmen. Wenn von dieser besseren Zeit gesprochen wird, dann ist es ein rhapsodischer, euphorischer Ton von der Menschenwürde ohne doppelten Boden. Das klingt alles sehr gut und sehr befürwortend. Und dann gibt es aber auch wirklich harsche Töne. Da heißt es dann reaktionäre Ratten. Das ist richtig kämpferisch im Ton. Und unter der feministischen Metamorphose, von der hier die Rede ist, da stelle ich mir vor, dass sich ein Schmetterling wieder in eine Raupe zurückentwickelt hat.
Also was ich damit meine ist, ob man sagt, Blut und Boden oder Rasse oder Geschlecht sind die letzten Instanzen zur Beurteilung von Sachfragen.
Mhm.
Es ist alles auf einer Ebene. Das heißt, ein Geburtszufall soll über Sachfragen entscheiden.
Ja.
Jeder Humanist steht auf dem Standpunkt, dass der Richterstuhl der Vernunft die entscheidende Instanz ist. Und an der Stelle reihen sich die Feministen ein in die klassischen Reaktionäre, die ich ja damit benannt habe. Blut und Boden, Rasse und so weiter. Also ein Geburtszufall kann nicht über Sachfragen entscheiden. Und was die Feministen aber wollen, dass er das tut, und sie wollen wieder etwas drastisch, wenn sie schon meinen Stil benennen, für Klitorisholder sollen irgendwelche Privilegien rausspringen. Darum geht's. Das ist der Kern des Feminismus. Auf welche Weise, das ist unterschiedlich, ob offene Prostitution ist, Erpressung, was Sie vorhin sagten, der Mann soll bezahlen, in dieser Form läuft es ab. Ich meine, das ist ja auch schon im Namen deutlich. Also ich würde sagen, Gleichheit und Humanismus ist die eine Seite. Feminismus, das heißt die Betonung eines weiblichen Ismus, ist das andere. Und daraus leitet sich dann natürlich ab, dass man aus diesem Geburtszufall irgendwelche Vorteile erlangen darf.
Es gibt diese beiden Tonfälle.
Mhm.
Es gibt diese schwärmerische Zuwendung gegenüber der besseren Zeit. Das kommt immer wieder vor, die bessere Zeit. Da merkt man eine gewisse Sehnsucht. in dieser Zeit, 1965, da waren Sie gerade mal 4 Jahre alt.
Ja, ich habe aber als Kind das sehr aufmerksam verfolgt, auch als Jugendlicher dann. Und was mich sehr beeindruckt hat, war die Werbung der Zeit. Ich erinnere mich zum Beispiel gut an die Atlantik-Seifenwerbung, Fahrwerbung.
Die Seife-Fahr hat mich sehr beeindruckt, das muss ich auch sagen.
Ja, sehen Sie, da kommt dann die Erinnerung. Und ich habe diese Bilder tatsächlich in meinem Herzen bewahrt. Da unterscheide ich mich tatsächlich von anderen. Das war ja auch der Grund, warum ich mich dann auf die Suche begeben habe, die auszugraben. Da konnte ich dankenswerterweise auf ein Bilderarchiv zurückgreifen, was der Bund gegen Anpassung angelegt hatte.
Wie heißt der Bund?
Bund gegen Anpassung.
Den gibt es.
Bund gegen Anpassung, den gibt es, ja. Eine politische Organisation, die ansässig ist in Freiburg und auch im Arimann Verlag die Ketzerbriefe herausgibt, ist die Nachfolgeorganisation der MRI, also der marxistisch-reichistischen Initiative, die sich nach der besseren Zeit konstituiert hat. Ich habe es deshalb gesagt, weil das natürlich auch sehr gut war, dass ich da mit sehr vielen Bekannten entsprechende Privatarchive durchsuchen konnte. Da ist diese Zusammenstellung, denke ich, geglückt. Mhm. Also der Hass der Feministen auf diese Bilder, sie schreien ja dann immer Objekt, das ist ja ihr Stichwort gewesen. Also die Frau wird zum Objekt gemacht. In Wahrheit ist es genau andersrum. Jeder, der diese schönen Bilder nackter Frauen der Zeit ansieht, der sieht, das sind sexuelle Subjekte. Sie haben ihre eigenen sexuellen Wünsche und sind bestrebt, die auch umzusetzen. Für einen befriedigenden Sexualkontakt sind einfach alle Beteiligten sowohl Objekt als auch Subjekt. Das ist ja klar. Aber was die Feministen gehasst haben, war die Subjekthaftigkeit der Frau. Und geschrien haben sie Objekt.
Ja.
Und das macht sich ja deutlich an dem Sternprozess. Das war ja sozusagen die erste feministische Großtat, die dann eingeleitet wurde. Das war 1978.
Und das müssen wir noch ein bisschen erklären.
Ja.
Also da gab es einen Prozess, der repräsentativen Charakter haben sollte.
Ja.
Da hat Alice Schwarzer den Stern verklagt, nicht weil sie selber nackt abgebildet war,
Nein. Sondern
eine andere Frau.
Ja, also sie hat gegen den Stern geklagt, im Namen aller Frauen. Das ist ja auch eine Dreistigkeit, dass irgendwelche vertrockneten Mohrrüben im Namen aller Frauen klagen. Ihre juristische Begleiterin war übrigens eine gewisse Gisela Wild, die anwaltliche Vertretung. Und die war jahrelang vorher juristische Vertreterin der St. Pauli-Nachrichten. Also sowas, was man klassisch als Schmuddelblatt bezeichnet. Aber da hatte sie keine Mühe, auch mit den Bildern dort nicht.
Mhm.
Aber mit den Sterntitelbildern. Und zwar genau aus dem Grund, den ich gesagt habe. Die waren eben nicht schmuddelig und ohne rote Ohren, was sie vorgelesen haben, selbstbewusste, nackte Frauen. Und Subjekte. Das war der Hintergrund. Diese Klage ist also 78 eingereicht worden und man hat auch in der Emma in der Zeit immer wieder die entsprechenden Begründungen der Feministen lesen können. Also da fließt wirklich der Geifer und Hass aus jedem Wort. Also die Schwarzer spricht da von läufigen Hündinnen, die sich ihrem Herrn andienen. Benutzbar, gebrauchbar, auf der Straße, im Büro und so weiter. Und so verhetzt sie diese Sterntitelbilder. Ich finde, dass den Feministen eine Beurteilung zusteht, die auch ihren Kern treffen muss und er ist ekelhaft. Und deswegen vielleicht zu meinem etwas rüden Ton, tatsächlich die bessere Zeit war eine gute Zeit, eine Zeit, in der es eine Lust war zu leben und sie wurde uns geraubt und zwar von den Feministen natürlich in Tateinheiten mit dem Staat, denn das war ja eine staatlich geförderte Bewegung. Sie wissen, dass die Schwarzer Bundesverdienstkreuzträgerin ist, jede Buchmesse kriegt sie, dann ist sie sogar Ritter der französischen Ehrenlegion, während meine Bücher zensiert werden. Ja, also die Parteilichkeit des Staates zugunsten dieser Feministen ist vom ersten Moment an klar, auch schon allein darin, dass diese Stern-Titelbildklage überhaupt angenommen wurde. Vielleicht zum Ausgang, das ist ja Anfang der 80er vorgeblich als Niederlage der Feministen, also der Prozess beendet worden. In Wahrheit war es ein Sieg. Ein sogenannter Frauenrat, ständiger Frauenrat, ist damals obligat dem Werberat beigestellt worden und die zensieren seitdem so alles das, was das Anstandsgefühl der Frauen beleidigt.
Ah ja, seitdem gibt es den Frauenrat.
Seitdem gibt es diesen Frauenrat.
Und
das ist das Geheimnis, dass diese Bilder verschwinden. Und es ist sogar so, dass wenn doch mal was durchrutscht, wie zum Beispiel, Sie erinnern sich, diese Westwerbung, also diese Zigarettenwerbung, da war diese nackte Nixe zu sehen, da gingen ja auch sofort die feministischen Schmierereien drüber. Es ist dann so, dass wenn sowas noch mal durchrutscht, dann kann auch jede Privatperson Anzeige stellen gegen diese Bilder und die müssen dann abgehängt werden. Das hatten wir auch etwa vor gut 10 Jahren, Sie erinnern sich da vielleicht, da gab es in Wahrheit völlig harmlose Bilder dieser Strumpfhosenmarke Calcedonia.
Ist mir jetzt nicht so vor Augen.
Macht nichts. Das waren Werbeplakate, da war eine Frau abgebildet mit so ein bisschen durchsichtigen Strumpfhosen und so ein offenes Jäckchen, wo man ein bisschen den Brustansatz gesehen hat. In dem Fall ist tatsächlich eine Privatklage eingereicht worden und daraufhin sind diese Bilder zensiert worden. Nur, dass man nochmal weiß, wie das inzwischen funktioniert. Wie gesagt, da haben die Feministen den Startschuss gegeben, dass die Zensur praktisch hoffähig gemacht wurde. Und das war in der besseren Zeit eben nicht so. Deswegen meine ich, weil Sie das vorlasen, das war die Zeit, die Sie für die Metamorphose brauchten. Also von den klassischen Reaktionären zu den neuen Reaktionären nur im neuen Gewand.
Ja, so ist es gemeint. Ich hatte ja ganz zu Anfang den besonderen Ton erwähnt, mit dem man über diese Dinge spricht, ob man sagt, die Nackten und die Toten und reißerisch sein will oder die Unbekleideten und die Verstorbenen. Und der Ton, ja, ekelhaft, haben Sie gesagt. Das ist der Sound of Feminism.
Ja.
Der Klang des Feminismus, der hatte immer was sehr Unangenehmes, wenn ich es mal etwas neutraler ausdrücken will. Die haben sich auch speziell um Themen bemüht, die, sagen wir mal, pikant waren oder die unangenehm waren. Das war schon traditionellerweise bei den Suffragetten so, die sich um Themen wie Prostitution und um Geschlechtskrankheiten gestritten haben. Und das waren unangenehme Töne, die man leider Gottes mit dem Feminismus verbindet, die das Schmuddelige ausmachen.
Ja.
Schmuddelfrei war diese bessere Zeit, von der in dem Buch in schönen Tönen gesungen wird. Die Zeit ist jetzt wieder vorbei. Wir haben die Hintergründe erfahren, warum sie vorbei ist.
Ich habe gesagt, die Feministen sind die Totengräber der besseren Zeit gewesen, natürlich mit entsprechender Rückendeckung des Staates. Das ist der eine Punkt. Aber es gab natürlich noch ein paar andere zusätzliche essentielle Faktoren, die diese bessere Zeit zerstört haben. Ein Punkt ist sicherlich die Zerstörung der Vollbeschäftigung durch gezielten Lohndruckerimport. Wir haben aber Millionen Arbeitslose seit etwa Ende der 70er Jahre. Das heißt, die Vollbeschäftigung wurde gezielt dadurch zerstört. Das ist der eine Punkt. Und der andere, den ich auch noch erwähnen möchte, die bessere Zeit war ja nicht nur eine Zeit der unbedrohten Nacktheit und des Lebensgenusses, sondern es war ja auch eine geistig bessere Zeit. Und da war der entscheidende Einschnitt der Verfassungsbruch von Willy Brandt 1972. Tatsächlich ein historisches Datum, der 28.01.1972, das war der Radikalenerlass. Und Verfassungsbruch Artikel 3 und 33, die ja beide garantieren die Weltanschauungsfreiheit und explizit in Artikel 33 auch den Zugang zum öffentlichen Amt, unabhängig von der weltanschaulichen Position. Das war natürlich ein entscheidender Einschnitt. Im Ahriman Verlag ist auch ein Buch erschienen zum Thema Willy Brandts vergessene Opfer. 10.000 Berufsverbot in Westdeutschland waren die Folge dieses radikalen Erlasses. Und das hat natürlich eine enorme Einschüchterung und Beeinträchtigung der politischen Atmosphäre und Zerstörung der Meinungsfreiheit eingeleitet.
Ja, ja, das stimmt. Die politischen Diskussionen waren damals anspruchsvoller und freier als heute.
Mhm.
Und wenn dann auch hinzukommt, dass man seinen Beruf verlieren kann durch den Vorwurf, der einem gemacht wird von Seiten der Feministen, weil man sich sexistisch verhalten hätte, übergriffig verhalten hätte, weil man einer Auszubildenden die Hand auf die Schulter gelegt hätte oder sowas, dann ist es nicht bloß eine Einschränkung der politischen Diskussion, sondern auch des persönlichen Verhaltens.
Da haben Sie völlig recht.
Mhm.
Ich habe mich jetzt trotzdem noch mal ein bisschen auch auf die politische Ebene begeben. Wir leben ja nicht im luftleeren Raum und dass inzwischen der Verfassungsbruch Routine ist. Da war Willy Brandt der Pionier. Und das sollte man auch nicht vergessen.
Heute haben wir es so richtig verstärkt, dass man sofort seinen Beruf verliert.
Mhm.
Das war mir als Schriftsteller so fremd, weil ich dachte, okay, wenn man ein schlechtes Buch schreibt, dann wird es halt nicht gekauft und dann ist man damit genug bestraft. Aber dann wird man nicht gleich ausgemustert aus den Büchereien und zwar mit allen anderen Büchern, wie das beim Akif Perinci geschehen ist, wo man dann gleich komplett in seiner ganzen Existenz vernichtet werden soll.
Ja.
Das ist tatsächlich neu.
Ja, da haben Sie völlig recht. Wir haben uns ja getroffen bei der alternativen Buchmesse. Das war ja so ein ganz, ganz, ganz kleiner Rest an Meinungsfreiheit, eine Lücke in der Gleichschaltung. Wir waren da sehr gern in Halle dabei, weil die klassischen staatlichen Buchmessen inzwischen ja Platzprogramm der Veranstaltung sind. Und man in Halle Halle den freien Meinungsaustausch sehr gut pflegen konnte. Aber dass inzwischen AfDlern, also der politischen Opposition, Massenberufsverbote angedroht werden, den entsprechenden Vorreiter macht Rheinland-Pfalz, das ist angekündigt worden, und zwar rückwirkend, das ist ein Ergebnis des Brandtschen Verfassungsbruchs, der inzwischen in einer Weise zur Routine geworden ist, dass es gruselig ist.
Ja, der hat richtig gestreut wie ein böser Krebs.
Ja, und wissen Sie, damals gab es doch bestimmt viele, die gesagt haben, das trifft ja nur diese Linken und mit denen habe ich nichts am Hut und so weiter. Tja, die dürfen sich heute nicht beschweren, wenn sie jetzt trifft. Inzwischen ist tatsächlich so, wie Sie sagen, die Meinungsfreiheit erstickt und jeder, der, sagen wir, auf Linie ist, ist gefährdet in seiner Existenz und durch Berufsverbot bedroht. Aber man soll den Anfang dabei nicht vergessen.
Und das war Willy Brandt. Stimmt es eigentlich, dass Willy Brandt das später bereut hat oder ist das ein Gerücht?
Ach. Das ist eine Lüge vor allen Dingen. Es ist halt ein Heuchler. Ich sage auch immer zu Recht, Heuchler Brandt. Kein einziges Berufsverbotopfer ist je rehabilitiert worden. Und wenn er dann irgendwas seiert, mehr Demokratie wagen, hat er doch da so rumgeblubbert.
Daran erinnere ich mich, ja.
Ja. Aber wenn kein einziger rehabilitiert wird, erstens, und zweitens Brandt für den Hochverrat nicht bestraft wird, was ist das für eine Reue? Keine.
Ja.
Verfassungsbruch ist Hochverrat. Was angemessen wäre, wäre eine Bestrafung und nicht irgendwelche Lippenbekenntnisse, die sowieso nicht ernst gemeint sind.
Ja, das ist jetzt eine heftige Kritik an Willy Brandt, die man so nicht erwartet, weil man irgendwie denkt, das war ja noch die bessere SPD verglichen mit dem, was wir heute haben.
Ich glaube, seit 1914 hat sich die SPD nicht geändert.
Wenn ich so ein Buch lese wie dieses, dann lese ich auch zwischen den Zeilen. Nicht nur, dass ich den Text interpretiere, wie ich das vorhin gemacht habe. Ich lese auch zwischen den Zeilen und kann feststellen, wir haben es hier nicht mit einer Exhibitionistin zu tun, sondern mit einer Akademikerin. Was immer wieder durchscheint, ist der Anspruch, der dahinter steckt. Das haben wir vorhin schon beklagt, dass früher ein anspruchsvollerer Ton in der politischen Debatte geherrscht hat. Und dieser akademische Hintergrund, der ist nicht ganz ohne, denn Sie haben tatsächlich studiert, und zwar Biologie und Medizin. Und gerade wenn man Biologie studiert, ist man ganz automatisch auf der anderen Seite des Feminismus. Also ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt, wenn man sagt, der Feminismus steht auf Kriegsfuß mit der Biologie.
Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Die These von Schwarzer, dass der heterosexuelle Geschlechtsverkehr ein in sich gewaltsamer Akt ist, der widerspricht natürlich jeder biologischen Grundlage. Denn wenn das so wäre, dann würden ja die Weibchen, der Affen, auch Menschen den Geschlechtsverkehr meinen. Aber unser Verhalten ist ja genetisch programmiert und ein Verhalten, was die Meidung von Geschlechtsverkehr zur Folge hat, das wäre ja aus Gensicht eine evolutionäre Sackgasse.
Ja.
Wir sind durch Gene programmiert und wenn eine Mutation in Richtung Unlustempfinden beim Sexualkontakt auftreten würde, dann würde sich dieses Gen natürlich nicht weiter verbreiten, weil der Sexualkontakt gemieden wird, in deren Folge ja dann die Nachkommenproduktion erfolgt. Also das ist schon mal das eine. Die Schwarzer ging ja später so weit, dass sie sogar den Sexualtrieb geleugnet hat.
Mhm.
Auch das spricht nochmal für ihre biologische Unkenntnis, man könnte auch sagen für ihren biologischen Ungeist. Aber das Auffällige daran ist, dass solche Personen die Mikrofone lautgestellt bekommen.
Das ist gut gesagt, ja.
Wie ich vorhin schon sagte, die tritt auf jeder Messe auf. Das Kriterium ist nicht Kenntnis, sondern propagandistische Verwertbarkeit. Es ist ja so, dass für uns Menschen als sexueller Schlüsselreiz die Nacktheit entscheidend ist. Natürlich regt ein schöner, gesunder, leidlich junger, nackter Mensch Interesse und Aufmerksamkeit auf sich und soll und kann auch sexuelles Interesse triggern und dafür muss niemand ein schlechtes Gewissen haben.
Mhm.
Die Nacktheit ist sozusagen aus der Ferne schon mal der erste Auslöser für Interesse. Und das ist zum Beispiel so, dass wir da auch besonders interessiert hinschauen, ganz im Gegensatz zu einem Schimpansen, wenn der daneben steht, der löst dieses Interesse nicht aus. Das ist genetisch programmiert, da muss niemand ein schlechtes Gewissen haben, weil eben das ja auch durch die Feministen so eingeträufelt wird, wie ein Gift, dass man für ein Anziehungsempfinden, für schöne Nacktheit ein schlechtes Gewissen haben soll.
Mhm. Ja, und es geht ja noch viel weiter mit der Leugnung der Biologie, wenn man die Fortsetzung des Feminismus im Auge hat, nämlich den Wokismus, so eine Steigerungsstufe, wo dann ja sogar abgestritten wird, dass es zwei Geschlechter gibt, also biologische Grundtatsachen abgestritten werden.
Mit der Genderei ist ja praktisch der Endsieg des Feminismus besiegelt worden. Damals hat die Bundesregierung auf ihre Seite geschrieben, als die Genderei hier hochoffiziell eingeführt wurde, dass bei allen Lebenssituationen die grundsätzlich unterschiedlichen Interessen von Männern und Frauen zu berücksichtigen sind, da, das ist auch wieder Zitat, es keine geschlechtsneutrale Wirklichkeit gibt. Damit ist praktisch das Verdikt der Ungleichheit in Gesetzform gegossen worden. Mhm. Denn im Normalfall ist es ja so, dass in allen gesellschaftlichen Bereichen die Geschlechtsfrage gar keine Rolle zu spielen hat, der Richterstuhl der Vernunft. Und in allen sexuellen Fragen hat sich einfach der Staat rauszuhalten. Das wäre auf jeden Fall das Programm der sexuellen Freiheit. Und das ist auch das, was sich in der besseren Zeit bei den Besseren auch Bahn brach. Also man kann es auch etwas salopp sagen, Schweinerüssel raus. Das heißt, Kirche, Staat und auch irgendwelche frustrierten Spießer haben einfach nicht reinzureden, was man sexuell macht. Und in allen gesellschaftlichen Sachbereichen regiert die Vernunft.
Ja.
Aber diese Gender-Definition sagt ja gerade umgekehrt, dass es grundsätzlich unterschiedliche Interessen von Männern und Frauen gibt. Und das ist das Ungleichheitsverdikt. Und da sind wir wieder beim Staatsinteresse an der ganzen Sache. Also das ist vielleicht ja auch mal im historischen Rückblick durchaus interessant, dass an der Stelle der Sexualität und der sexuellen Selbstbestimmung praktisch alle Gesellschaften immer gängelnd eingegriffen haben. Da denken wir vor allen Dingen an die frühe christliche Kirche. Gregor der Große hat praktisch jede Empfängnisverhütung verboten und gesagt, der Sexualkontakt hat ausschließlich der Nachkommensproduktion zu dienen. Mhm. Also das Ganze hat Tradition, dass von gesellschaftlicher Seite in das Privatleben, in die Sexualsphäre immer aktiv und gängelnd und quälend eingegriffen wurde.
Ja, ich hoffe, ich habe Ihnen nicht Unrecht getan, wenn ich gesagt habe, dass da ein ganz anderer Hintergrund hinter diesem Buch steckt. Und ich habe jetzt schon die Biologie und die Medizin erwähnt. Aber es ist auch der große gesellschaftliche Hintergrund, der immer wieder durchschimmert. Diese bessere Zeit wird eingeordnet zwischen einer Zeit, die schlechter war, die vorausging, nämlich der Mief der Adenauerzeit, und eine schlechtere Zeit, die nachfolgte, nämlich die Zeit, die durch den Feminismus eingeläutet wurde. Aber es gab auch schon, das erfahre ich aus Ihrem Buch, früher mal kleine Zeiten, als hätte sich ein Fenster aufgetan, die man als bessere Zeiten gesehen hat. Also es ist nicht ganz ohne Vorbild, was in den besseren Zeiten geschehen ist. Sie sprechen da zum Beispiel von der Renaissance.
Ja, das ist eine Beobachtung, die man leicht machen kann, dass immer in Zeiten des Aufatmens sich auch die Nacktheit Bahn bricht. Das war in der Renaissance jetzt natürlich vor allem virtuell. Denken wir an den wunderschönen David von Michelangelo. Mhm. Dieser selbstbewusste, schöne Mensch, nackte Mensch. Der hat das Lebensgefühl der damaligen Zeit, denke ich, sehr gut zum Ausdruck gebracht. Und die Weimarer Zeit, in der die Arbeiterbewegung erstarkt ist, die Emanzipationsbewegung erstarkt ist und sich in gleicher Zeit auch die Nacktbadebewegung in Bahn brach. Denk vor allen Dingen an Hirschfeld und Stöcker, also an den Bund für Mutterschutz und Sexualreform, die sich damals ja schon gegen den 218 gewandt haben und auch gegen den 175, die Homosexuellenverfolgung, und dabei von der KPD unterstützt wurden. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, dass in der Weimarer Zeit mehrere Anträge der KPD eingebracht wurden zur Abschaffung des 218 und 175, und das ist mit den Stimmen der SPD jeweils abgelehnt worden. Das auch nochmal zur Charakterisierung der SPD. Ich denke auch, das ist weitgehend unbekannt, dass unter Lenin und Trotzki nach dem Sieg der russischen Revolution die seinerzeit fortschrittlichsten sexualpolitischen Maßnahmen durchgesetzt wurden. Da wurde die Abtreibung freigegeben, auch die Homosexualität wurde straffrei gestellt und die Pflicht zur Ehe bei Sexualkontakten abgeschafft. Und das ist da auch bezeichnend, dass die Feministen das nie erwähnen.
Ja, das ist wirklich interessant. Stichwort Alexandra Kollontai. Die hat damals als erste Ministerin unter Lenin all diese Änderungen, die Sie gerade angesprochen haben, durchgesetzt. Und ich habe jetzt noch ein Zitat, das ich Ihnen vorlesen will, und das fängt so an. Mit 10 Jahren war ich schon allen möglichen unanständigen Verhaltensweisen ausgesetzt. Pornografische Bilder waren nicht gerade eine Seltenheit. Das schrieb ein anonymer Soldat kurz vor der Revolution in Russland. Und Michail Bulgakow notierte in seinem Tagebuch: sehr nackte Menschen mit Armbändern mit der Aufschrift »Weg mit der Scham« sind kürzlich in Moskau aufgetaucht. Eine Gruppe wurde gesehen, wie sie in eine Straßenbahn stieg. Die Bahn hielt an, die Öffentlichkeit empörte sich. Da frage ich mich doch, ob so eine sexuelle, ich nenne sie jetzt mal Libertinage, immer dazugehört, wenn ein gesellschaftlicher Umbruch vorhanden ist.
Das fragen Sie sich zu Recht, und ich denke, die Beobachtung spricht dafür, dass das so ist, dass wenn eine fortschrittliche Bewegung erstarkt, der Kern auch immer die Befreiung vom persönlichen Unglück ist. Und das heißt natürlich von der Sexualunterdrückung. Der Kern der Person ist die Sexualität. Und wenn eine Bewegung auf die Fahnen schreibt, die Freiheit zu erringen, dann muss das natürlich die persönliche Freiheit im Zentrum einschließen. Sonst ist es keine. Das ist vielleicht tatsächlich ein Mangel in der besseren Zeit gewesen. Sehr traurig, dass die dafür vielleicht prädestinierte politische Opposition, die es gab, damals der Sozialistische Studentenbund, danach auch die K-Gruppen, um die sexuelle Frage eher einen Bogen gemacht haben. Mhm. Die ganz vielen Träger der besseren Zeit, das waren ja weniger Studenten, sondern eben Sekretärinnen, Krankenschwestern, die eben ihr eigenes Geld verdient haben, sich's gut gehen ließen und auf der Party nackt waren und am Strand nackt und ihre Urlaube gemacht haben, die wurden ja letztlich allein gelassen. Und das ist sicher auch der Grund, warum diese Nacktbewegung, Baggerseebewegung so implodieren konnte. Das heißt, der Feminismus da angreifen konnte, weil er keine artikulierte Verteidigung gefunden hat. Und das ist sehr, sehr, sehr traurig. Denn ich denke, wenn es das gegeben hätte, hätte man die Schwarzerei sozusagen in den Startlöchern abschießen können. Und wie angenehmer wäre heute das Leben?
Ist es vielleicht wirklich so überraschend, dass es dann implodiert? Haben diese Bewegungen wirklich eine Zukunft? Das war ja in Russland auch nicht so. Da wurden ja die Errungenschaften, abgesehen von der Abtreibung, die Alexandra Kollontai durchgesetzt hat, wieder zurückgenommen. Und Wilhelm Reich war sehr enttäuscht damals, dass es so gekommen ist.
Ja, zu Recht, das war die Stalinisierung, ne?
Ja, und heißt das auch, dass diese sexuelle Befreiung, wenn ich jetzt mal nicht Libertinage sage, dass diese sexuelle Befreiung, diese bessere Zeit nur möglich ist, wenn es einen gewissen wirtschaftlichen Aufschwung gibt, wenn es eine gewisse wirtschaftliche Sicherheit gibt, zumindest keine wirtschaftliche Not gibt. Wenn wir also eine Zeit haben, wie wir sie in den 60er Jahren hatten, wo wir eine Aufbruchszeit hatten, eine Spätfolge des Wirtschaftswunders und wo auch in Amerika, als es Woodstock und Hair gab, die Wirtschaft blühte.
Ja, also ich denke, das ist eine Tatsache. Also im Elend kann kein sexuelles Erleben möglich sein. Und Sie haben jetzt die Situation in Westblock beschrieben, Amerika, Deutschland, Wirtschaftswunder waren die Stichworte. Ich wollte vielleicht auch nur mal kurz sagen, dass dieses Wirtschaftswunder in Wahrheit keins war, sondern ein Ergebnis des Marshallplans. Es gab ja seinerzeit nach dem Zweiten Weltkrieg zwei Vorschläge, Modelle. Das eine war der Morgenthau-Plan, der sah die Deindustrialisierung von Deutschland vor. Durchgesetzt hat sich aber der Marshallplan, das heißt, dass man die Exporte nicht behindert hat und Europa im Zentrum Westdeutschland ein bisschen an der langen Leine hat laufen lassen und damit praktisch die wirtschaftliche Erholung ermöglicht hat. Das war aber nicht, weil plötzlich guter Wille in die US-amerikanischen Stichwortgeber und Kapitaleigner gefahren ist, sondern eine Berechnung. Es gab den Ostblock und trotz aller stalinistischen Entartung war er ein Machtfaktor. Und man musste natürlich angesichts der Befreiungsbewegung, die sich am Ostblock orientierten, gucken, dass man sozusagen seine Schäfchen bei der Stange hält. Das heißt, die Loyalität der eigenen Völker bindet und möglichst die Loyalität der Ostblockvölker auf sich lenkt. Genau das ist passiert. Deswegen wurde das Schaufenster des Westens aufgebaut. Das war Deutschland als Frontstaat. Das wurde auch schön ausgeschmückt. Das war der Grund, warum man praktisch das Volk ein bisschen an der langen Leine hat laufen lassen, die bessere Zeit überhaupt erst möglich wurde. Ich denke auch, dass es die Pille, die damals ja entwickelt wurde, sonst gar nicht in der breiten Wirkung gegeben hätte. Ist eine These.
Sie gab es aber auch in der DDR.
Ja, gab es auch, aber vielleicht noch mal kurz zu Ende. Stichwort Schaufenster des Westens, das ist der zentrale Punkt. In der Zeit gab es ein leidliches Patt der Weltsysteme, in Wahrheit immer militärische Überlegenheit des Westblocks. Aber man konnte sich nicht so sicher sein vor dem Hintergrund der Befreiungsbewegung. Und das war der Grund, warum sich in Westdeutschland der Zeit so gut leben ließ. Und das ist auch der Grund, warum es jetzt nicht mehr so ist. Denn mit dem Ende des Ostblocks ist das Schaufenster ja nicht mehr nötig. Und seitdem wird es auch zügig abgeräumt. Das heißt, die ganzen wirtschaftlichen Vorteile, Gesundheitsversorgung, brauche ich Ihnen da nichts erzählen, das sehen wir alle, die Verelendung buchstäblich. Inzwischen sollen 20% in Deutschland an der Armutsgrenze sein oder von Armut bedroht. Das sind enorme Zahlen. Das ist der Grund, dass man das Schaufenster inzwischen wieder einreißen konnte, weil es den Ostblock nicht mehr gibt.
Und wird es wieder eine bessere Zeit geben?
Absehbar nicht, leider nein. Ob es sie nochmal gibt, das ist sehr die Frage. Aber erstmal geht es darum, dass wir überhaupt die Wiedereinsetzung der Verfassung erkämpfen und erstreiten. Und ganz im Zentrum natürlich die Meinungsfreiheit. Ohne die ist jede weitere politische und orientierende Diskussion natürlich hinfällig.
Das ist das beste Schlusswort, was ich mir vorstellen kann. Und dafür danke ich Kerstin Steinbach. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Und ich glaube, wir sind nicht traurig darüber, dass wir keine Bilder zu sehen gekriegt haben. Die Worte waren gut genug.
Ich danke Ihnen natürlich auch sehr für das Gespräch. Fand es sehr erfrischend.
Schönen Dank.
Gut, ich bedanke mich meinerseits.
Das war die Sendung Unter Freunden mit Bernhard Lassahn. Eine Sendung in dieser Art gibt es auf Konterfunk an jedem Sonntag frisch um 15, um 20 und um 23 Uhr. Außerdem werden die Sendungen als Podcast archiviert, sodass Sie die jederzeit nachhören können. Diesmal habe ich mit Dr. Kerstin Steinbach über Bilder von unbekleideten Menschen gesprochen. Natürlich haben wir die Bilder nicht gesehen. Es gab nur was für die Ohren, nicht für die Augen. Wir haben uns die Bilder vorgestellt, die in den Büchern von Kerstin Steinbach vorgestellt und kommentiert werden. Die Bücher haben die Besonderheit, dass sie nicht nur lange Untertitel haben, sondern dass schon der Buchumschlag aus einer Collage von kleinen Bildchen und Zitaten besteht. Wenn man so ein Buch in der Hand hält, hat man nicht nur ein Buch, sondern auch ein Bild in der Hand. Wir haben über ihr Buch gesprochen mit dem Titel »Es gab einmal eine bessere Zeit«, Klammer auf, 1965 bis 1975, Klammer zu, Untertitel »Die verhassten Bilder und ihre verdrängte Botschaft«. Auf dem Buchdeckel sieht man eine Collage von Bildern aus der Werbung aus dieser besseren Zeit, darunter auch ein Titelbild vom Spiegel mit der Schlagzeile »Der befreite Busen« und einem Bild dazu, das wunderbar zu dieser Schlagzeile passt. Wir haben auch über ein weiteres Buch von dir gesprochen, das heißt »Rückblick auf den Feminismus«. Vom Anfang an eine Lüge, gegen Gleichheit, Logik und sexuelles Vergnügen. Hier sieht man ein Titelbild vom Stern mit einer Strandschönheit, die nahtlos braun ist. Im Ahriman Verlag gibt es weitere Bücher von Kerstin Steinbach, zum Beispiel Denkverbot Geburtenkontrolle, Untertitel Der Krieg gegen Adam Riese und der blinde Fleck aller Gretas und Hänsels. Obendrein wird auf einen Anhang verwiesen, der heißt Wie die Wissenschaftler der Welt für die Klimalüge weichgeklopft wurden. Ein weiteres Buch hat sie zusammen mit Beate Scalé herausgegeben. Es heißt Die Flutung Europas mit falschen Flüchtlingen, Untertitel oder vom Dreisam-Mörder Hussein Kavari, seinem Umfeld und dessen Schutzengeln. Mit Kerstin Steinbach habe ich über die von ihr sogenannte bessere Zeit gesprochen. Eine Zeit, in der man nackt sein konnte, ohne sich bedroht zu fühlen und frei seine Meinung sagen konnte, ohne sich bedroht zu fühlen. Das Lied, aus dem wir das Gefühl dieser Zeit besonders eindrucksvoll heraushören können, ist Je t'aime non plus. Ich selber hatte die Anfänge dieser besseren Zeit aus der Ferne erlebt. 68 war ich Austauschschüler in Amerika. Man kann sagen, ich habe 68 verpasst, denn ich war im Mittelwesten, in der prüden Provinz. Der Radiosender WLS Chicago spielte das Lied nur in der Instrumentalversion, ohne die Stimme von Serge Gainsbourg und ohne das Stöhnen von Jane Birkin. Wer mag sich vorstellen, was es für eine Überraschung war, als ich zurück nach Europa kam, wo der Pulsschlag der Geschichte inzwischen schneller geschlagen hatte, ich das Lied zufällig zu hören kriegte und dachte, das kenne ich doch, und dann merkte, dass ich es doch nicht kannte und offenbar den Aufbruch in die bessere Zeit verpasst hatte. Nun, ich habe dann später noch genug davon mitgekriegt und leider auch erleben müssen, wie diese bessere Zeit wieder beendet wurde. Ich verabschiede mich mit einer wehmütigen Erinnerung an die Stunde Null. Herzlich, Ihr Bernhard Lassahn.